Guten Morgen. Was mir ganz wichtig ist und mir wieder so kam bei diesem ersten Lied über die Erde. Das, was wir hier machen, hat eine große Relevanz, nicht nur für unser eigenes Glück oder unseren eigenen Frieden, sondern fürs Ganze. Gestern war ja dieser Friday for Future Tag, wo ganz viele Menschen auf die Straße gegangen sind, nicht nur die Jungen, auch die Älteren. Und das ist ganz wunderbar. Ich halte es aber für ganz wesentlich und dieser Teil fehlt irgendwie in der Bewegung, auch im Geist etwas klarzustellen und zwar auch da diese falsche Trennung aufzuheben. Es gibt nicht mich und die Natur. Es gibt nicht den Menschen und die Natur, sondern der Mensch ist Natur in seiner Manifestation. Versteht ihr? Und das macht einen riesen Unterschied, weil dieser Gedanke der Trennung, der bewirkt einerseits die Hybris, also dieses Ich mache mir die Erde untertan oder ich beute sie aus und die Erde und andere Menschen. Und auf der anderen Seite aber auch dieses schlechte Gewissen, dieses Oh, ich habe der Natur geschadet oder so, was genauso schädlich ist und nur wieder umschlägt in Kompensation und dann muss man sich irgendwas reinziehen oder kaufen oder verreisen oder auf die Malediven fahren, was wieder schädlich ist. Versteht ihr? Das ist mir, und mal im Juli, als wir in Köln waren, war gerade die letzte Friday for Future Veranstaltung der Jugendlichen vor den Sommerferien. Und da sind wir zufällig hingeraten mittags. Und dann haben wir gedacht, oh ja, es ist so super, so die Kraft, die da dahinter ist und das Engagement und sie haben so völlig recht. Aber es fehlt die spirituelle Komponente. Was heißt Komponente? Dimension. Und es wäre so schön und so viel effektiver, wenn das zusammenkäme. Also auch da kein Entweder-oder. Versucht mal den Gedanken zu denken. Also gerade wenn ihr denkt jetzt an, was vielleicht besorgt, Klimaerwärmung oder was auch immer. Und dann versucht euch selber zu sehen als Teil des Ganzen, als ungetrennt. Als, ich habe manchmal den Eindruck, ja, der Mensch ist Natur und an manchen Stellen ist Mensch auch eine Naturgewalt, wie ein Vulkan oder ein Tsunami oder ein Gletscher. Im Moment sind wir manchmal eine Naturgewalt, aber dennoch innerhalb der Natur. Versucht das mal als praktische Anwendung von Dzogchen. Das ist mir auch ganz wichtig für die Menschen, die da irgendwann zuschauen werden im Video. Weil das wichtig für viele. Wie fühlt sich das an oder wie ist das im Geist? Achala.
Ja, das fühlt sich so an, bei mir, dass es die Gleichzeitigkeit berührt, die ganz wichtig ist, also von den Dimensionen her, von denen du sprachst, weil ich glaube, es war Ananda, die hatte neulich so was Schönes gepostet vom Dalai Lama. Wissen und nichts tun ist nicht Wissen.
Ja.
Also, das hält diese beiden Dimensionen zusammen. Natürlich ist es jetzt so, dass was getan werden muss. Daraus entsteht diese Bewegung. Aber das Wissen davor und das Wissen danach, von der Anfanglosigkeit, das wäre das, was es zusammenhält
Und
für mich.
Boden einzieht.
Obwohl es ja so klingt, dass da kein Boden ist in Anfanglosigkeit und ohne Anfang. Also ich meine, das ist etwas, was man schmecken muss, ne?
Richtig. Und dann können wir heilsam und aktiv sein, ohne in Panik zu verfallen. Weil diese Panik, die teilweise spürbar ist, ist absolut kontraproduktiv. Bringt überhaupt nichts. Macht eher kaputt. Habe ich hier bei euch schon mal Samantabhadras Wunschgebet? Hatten wir schon mal. Da gibt es doch diese Stelle, wo er sagt, wer frisch im Selbstgewahrsein ruht, ist frei von Angst selbst bei der Zerstörung der drei Lebensräume. Das ist ein gewaltiger Satz. Eigentlich jenseits unseres Vorstellungsvermögens, weil die drei Lebensräume sind über der Erde, auf der Erde, unter der Erde. Also alles, die ganze Erde mitsamt Atmosphäre. So, und diese Furchtlosigkeit dieses vollkommenen Yogis ist keine Gleichgültigkeit. Überhaupt nicht, sondern ist die Basis für wirksames Handeln. Das Handeln aus Angst bringt manchmal ein bisschen was, klar, aber hat nicht die Power, nicht die Durchschlagkraft. Deshalb finde ich die spirituelle Dimension und gerade diese ganz, ganz tiefe letztendliche Dimension, die hier betrachtet wird und verwirklicht wird, ganz essentiell. Sowieso, aber auch im politischen Sinn. Das heißt, auch wenn jetzt zum Beispiel hier doch recht wenig Menschen anwesend sind, bin ich nicht verzagt. Das ist, es ist unglaublich wertvoll, was wir hier machen. Und ich bin immer zuversichtlich, dass etwas ausstrahlt in jeglicher Hinsicht. Und ich habe ein ganz tiefes Vertrauen in die Natur und in die Zyklen der Natur, in diese, wir haben oft gesprochen in letzter Zeit über diese langen Zyklen der Natur. Wir überblicken ja in unserem persönlichen Leben nur so eine kurze Zeit. Aber die Erde und die Natur oder gar das Universum lebt in ganz anderen Zeitdimensionen, in viel, viel längeren. Und wir kriegen immer diese Zuckungen mit, diese kurzfristigen. Versteht ihr, was ich meine?
Ja, den Mensch als Naturgewalt finde ich sehr schön, auch von Wort her. Also auch das Gewalt drin ist, der Mensch tut der Natur auch Gewalt an, weil er braucht einfach Sachen, ne? Er braucht Schutz, er braucht Nahrung, er braucht Kleidung. Und das Grundaxiom ist für mich sowieso immer ein weiser Mensch, der nimmt nur das, was er braucht, und er gibt das, was er geben kann. Aber darin ist er auch total berechtigt, genauso berechtigt, oder da ist gar nicht die Frage nach Berechtigkeit. Bei einer Naturgewalt fragen wir ja auch nicht, ob das berechtigt ist oder so,
Richtig.
aber so ist es auch mit Menschen. Der ist einfach da, der ist einfach Teil des Ganzen. Das Leben will es so, dass die Menschen sich so ausbreiten und dass es auch anscheinend so viele sind. Ja, und das finde ich ein sehr schöner Gedanke
Ja.
und der auch relax irgendwie.
Richtig.
Und auch eben dieser übertriebenen Angst oder Panik, irgendwie was entgegensetzt, ne?
Ich bin ganz sicher, wenn die Natur der Ansicht wäre, wir sollten verschwinden, dann geht das ganz, ganz schnell. Irgendein netter Virus, der noch ein bisschen virulenter ist als Ebola, ist gleich hergestellt. Kein Problem für die Natur. Oder irgendwas anderes. Dem scheint aber nicht so zu sein bis jetzt. Finde ich nett. Und ich habe gestern ja auch gesprochen von dem evolutionären Prozess und der Evolution von Bewusstsein. Und da haben die Menschen eine wesentliche Aufgabe und überhaupt unsere Aufgabe derzeit. Bewusstheit, sich der Bewusstheit bewusst zu sein und sich der Kostbarkeit der Bewusstheit bewusst zu sein und aus dem heraus zu agieren, zu denken, zu fühlen. Damit wären wir eigentlich schon wieder zu Hause in unserem Metier. Was auch immer geschieht in unserem Geist oder in unserem Erfahren, in unserer Wahrnehmung nach innen und nach außen, ist nur möglich, weil da Bewusstsein ist. Richtig? So. Das heißt, unabhängig davon, welcher Art unser Erfahren gerade ist, ein freudiges, angenehmes Erfahren oder ein trauriges, unangenehmes Erfahren. Die Basis davon ist immer Bewusstheit. Wir könnten keine Angst haben, wir könnten nicht Schmerz empfinden, wenn wir nicht bewusst wären. Das heißt, da haben wir eine Möglichkeit, eine ganz einfache Möglichkeit. Und das ist eigentlich eine Übersetzung nochmal, also oder eine Vereinfachung von gestern. Was auch immer wir gerade empfinden, haben wir die Möglichkeit, eine kleine Wendung zu machen und zu sagen, ah, das kann ich empfinden, weil ich bewusst bin. Aus diesem Gedanken heraus können wir uns dann der Bewusstheit selbst zuwenden und feststellen, ah, die Bewusstheit ist größer als der Inhalt. Richtig? Zack. So einfach. Aber was dem entgegensteht, dann oft im Leben und im Praktischen, ist uns hinein verwickeln, unser hinein verbeißen in das momentane Erfahren. Sei es ein freudiges oder sei es ein schmerzliches, ganz egal. Wir sind dann so da drin, dass wir uns der Bewusstheit nicht mehr bewusst sind. Und dann sind wir im Traum. Und das nennt Magic Lab drin fabrizieren. Versteht ihr? Ist ganz wunderbar, weil alle, die heute da sind, waren auch gestern da. Ich kann einfach weitermachen, fast wie im Retreat. So. Und das ist eigentlich der Kern der Sache und damit wären wir jetzt fertig und können heimgehen. Ja. So, in einer halben Stunde alles gesagt. Was man nicht sagen. Doch, das kann man sagen, weil das, was ich euch jetzt gesagt habe, ist die Praxis, ist die Methode, ist der Pfad, ist Punkt 2 der drei goldenen Worte von Garab Dorje, worüber ich gesprochen habe vorhin. Habt ihr auch auf dem Video, könnt ihr angucken in dem letzten, da vom letzten Jahr. Gibt es dann noch irgendwelche Fragen? Da Probleme? Das soll aber auch nicht heißen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt das geklärt und ab jetzt darf es keine Probleme mehr geben und alles ist easy und so. Nein, ganz bestimmt ist es nicht so, sondern genau dieses sich mittendrin und in den Situationen der Bewusstheit zuzuwenden, ist die bleibende Herausforderung.
Ja, manchmal ist es ja so, dass die Dinge, die da auf einen zukommen, den eigenen Bewusstheitszustand übersteigen. In dem Sinne, dass man, also ich denke, es kommt öfter etwas auf einen zu, für den nächsten Schritt des Bewusstseins. Und dann gibt es natürlich diese Krisenmomente, mit denen mein Bewusstheitszustand dem noch nicht gewachsen scheint. Und dann
Jetzt muss man aber zwei Dinge unterscheiden. Das eine sind Bewusstheitszustände, von denen du gerade sprichst. Das andere ist Bewusstsein, was ich jetzt als Wort gewählt habe. Bewusstseinszustände haben einen Anfang und ein Ende. Bewusstsein bleibt.
Aber in diesem Zustand das Wissen um das Bewusstsein
Halten.
halten, kommt natürlich auf das drauf an, was auf einen zukommt. Also wenn zum Beispiel jetzt auf uns zukommt, irreversible Prozesse in der Natur, wie aus denen heraus das Leben entsprechend schwieriger, komplizierter oder unmöglich wird. Ich gehe jetzt noch mal auf die Bewegung von Friday for Future ein, dann wird dieses Wissen um das Bewusstsein natürlich äußerst herausgefordert. So meine ich das.
Natürlich, aber
Ja?
das geschieht ja auch in jedem Leben an bestimmten Punkten.
Natürlich, immer
Hast du
wieder, immer wieder.
erlebt vor 2 Jahren ungefähr?
Drei.
Drei schon.
Ja,
Wow.
sind schon drei. Gell?
Also
So.
dafür braucht man keine Klimaumwälzung,
Nein, nein,
sondern die
aber
Herausforderung dieses Grenzbereichs, geht das noch, haben wir immer wieder.
genau.
Zum Beispiel der Stefan ist gerade sehr traurig, weil er einen Menschen verloren hat, der sehr wichtig war für ihn. Gell? Wie geht's dir dann damit? In der Trauer zum Beispiel.
Ja, mich würde es interessieren, wie es dir gegangen ist, als eben das Bewusstsein vom Osho seine Form gewechselt hat.
Okay. Die Frage finde ich wunderbar, weil sie ist auf den Punkt und sie ist persönlich und sie ist mal 1990 war das im Februar. Und wir haben damals gewohnt in so einem ganz winzig kleinen, eigenartigen Häusel mit Kohlenheizung. Und mein damaliger Mann war gerade am Kohlenschippen in der Hütte. Und ich weiß genau, wie kam denn die Nachricht? Es gab ja kein Internet.
Radio.
Im Radio.
Ich habe es im Radio gehört in
Kann gut
Empfang. Es
sein,
war eine
da.
Nachricht.
Ja, und ich weiß noch, wie ich bin rausgestürzt aus dem Häusel zu meinem Mann. Ich sag, du, Osho ist gestorben. Und also im ersten Moment war das ja halt einfach ein Schock. Und dann sind wir alle, in München gab es ja viele Osho-Sannyasins. Und wir sind unserem natürlichen Trieb gefolgt, uns zusammenzuballen und sind alle in das Osho-Center sofort gefahren, wo da waren wir dann ganz, ganz viele. Und inzwischen gab es wohl dann schon von Puna her oder auch von Osho noch. Osho war es wichtig, dass wir zwar traurig sein dürfen, klar, aber dass wir auch da hat er schon drauf geachtet, dass wir die Trauer nicht uns ausfüllen lassen. Und deshalb wurde dann da ein Video gespielt, ein Vortrag von ihm, wo er ganz viel Witze erzählt hat. Es war wohl auch sein Wunsch, wurde überall auf der ganzen Welt so gemacht. Und also war ich sehr traurig und habe dann trotzdem gelacht. Und wir haben auch getanzt. Und war eine Mischung dadurch von Empfindungen und Gefühlen. Und auch die schöne Erfahrung dabei, des Zusammenhalts in der Gruppe. Was ich übrigens gestern mit dem Chef hier auch erfahren habe, dachte, oh, das gibt's noch. Und Osho hatte uns gesagt, ihm war ja schon klar, dass er nicht alt wird. Und er hat schon darauf vorbereitet auch. Und er hat uns gesagt, wenn er stirbt, wird er überall sein. Und wir sollen lernen, ihn zu sehen in jedem Regentropfen und in jedem Blatt. Und ganz besonders wird er aber anwesend sein in seinen Schülern. Auch das ein Auftrag, natürlich, dem gerecht zu werden. Ersetzbar war er für mich nie. Bis heute nicht. Ich hatte dann noch andere Lehrer, aber ist nicht Osho. Ist für mich immer noch, oh, kein Oschutter. Immer noch mein Guru. Und wenn ich dann so erzähle, und das ist ja jetzt fast 30 Jahre her, ich war eine blutjunge Frau zu dem Zeitpunkt, wenn ich davon erzähle, dann kriege ich immer noch feuchte Augen. Und hier wallt etwas. Ich habe aber jetzt nicht mehr das Erfahren von Loch oder von Verlust oder so. Weil es stimmt, was er gesagt hat. Er ist ja nicht weg. Er ist nicht weg. Und vor allem da ist Karma doch was Wunderbares, weil die Auswirkungen bei Osho war ja auch nicht alles wunderbar, ja? Aber die Aus oh, hey. Man kriegt nicht nur Wallung, man kriegt auch einen Klo. Die Auswirkungen seines heilsamen Tuns und Sprechens sind spürbar bis heute. Und das ist nicht mehr wegzumachen aus der Existenz. Genauso ist es auch mit deinem Guru, wo auch nicht alles gut war, aber all die wunderbaren Dinge, die geschehen sind, allein für Menschen, die sein Buch gelesen haben, das ist nicht mehr wegzudenken aus der Menschheitsgeschichte und aus der Existenz. Das bleibt. Und ganz best ich weiß nicht, wie er es formuliert hat für sich, aber ich glaube, ist da genauso. Jetzt vielleicht noch nicht, weil die 49 Tage sind, glaube ich, noch nicht um. Aber du wirst ihn sehen können in jeder Blume. Und in jeder Schneeflocke demnächst. Und vor allem in deinem Herz. Und in diesem das, was genau so viel wie du aufnehmen konntest von ihm an Wahrheit, Genau das musst du jetzt erwachsen selbst verwirklichen. So ging es mir und so wird es dir auch gehen, glaube ich.
Gott sei Dank gibt es da Videos, dass man nur ein bisschen Zeit hat.
Ja, die gibt es natürlich von Osho auch. Aber mir ging es dann so, nachdem er nicht mehr auf der Erde weilte, wurden auch die Videos platt für mich. Ganz komisch. Bis 10. Schon, Osho hat immer gesagt, es ist ein Riesenunterschied zwischen einem Meister, der lebt, und einem, der gestorben ist und von dem es noch Schriften, Videos oder irgendwas gibt. Weil die Reibung und die Auseinandersetzung fehlt. Das ist so.
Das ist das, was am meisten fehlt.
Ja. Das ist auch nicht zu ersetzen.
Das nimmt noch ziemlich ein.
Ja, das nimmt dich ein. Und das ist ja auch richtig und angemessen. Und ist da immer noch Weite?
Na, jetzt für einen Moment war keine mehr da. Aber jetzt geht's schon.
In dem Moment, wo ich dich frage, machst du deinen Fokus ein bisschen auf und sie ist da.
Uns gegenseitig ein bisschen fragen.
Immer, ja.
Das macht immer auf.
Dafür gibt's Sangha. Mit euch immer gegenseitig fragen. Also, wenn ihr euch seht oder ihr telefoniert oder ihr erzählt euch auch von irgendwas, was euch gerade bedrückt, dann hört mal zu und tröstet und all das Normale und dann muss man fragen, und ist da immer noch Weite? Lasst das nicht aus, weil das ist das Wesentliche.
Ja, und dann habe ich festgestellt, dass wenn da Traurigkeit auftaucht, dann die wandelt sich immer eigentlich in Dankbarkeit. Eigentlich, die verwandelt sich in Dankbarkeit und eigentlich recht schnell. Und auch, ja, verlässlich.
Das ist schön.
Ich habe eine ganz enge Beziehung mit Sai Baba, der auch 2011 verstorben ist.
So lang ist es schon.
Und ich persönlich habe es nicht traurig erlebt, weil er hat seinen Körper verlassen, aber in seiner Präsenz ist er für mich noch stärker geworden und auch seine Art zu lehren ist immer noch da. Es hat so eine spezielle Energie und er hatte so einen eigenen Humor und Ich weiß ganz genau, wenn Situationen in meinem Leben passieren und das hat so was ganz Eigenes, dann ist das immer noch da. Jetzt vielleicht Sai Baba ist auch ein bisschen anders, weil da waren Minimum 10.000 Leute im Ashram und das war dann schon von vornherein nicht so eine 1:1 Begegnung. Es sei denn, man hatte ein Interview. Aber er sagte, wünscht euch nicht Interview, sondern Interview. Und Stefan, er sitzt in deinem Herzen, dein Meister.
Und trotzdem ist man traurig. Das weiß man alles. Du warst auch traurig. Weiß ich noch.
Ja, aber ich hatte auch dich und du hast mich angerufen. Und das war schon schön.
Ach, habe ich dich angerufen?
Ja.
Oh, habe jetzt den Stefan nicht angerufen. Aber ich habe viel an dich gedacht die letzten Wochen. Ja. Wo? Also wenn wir jetzt nochmal diese Stelle nehmen, in dem Text von Magic Lab drin. Die klare Natur des Geistes ist natürlich. Ganz wichtig. Das ist natürlich. Das ist das Natürliche. Und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Also erst lesen wir, die klare Natur des Geistes ist natürlich. Ah, wow, super, sagt sich der Geist. Das will ich haben. Womit er schon wieder abgedriftet ist, weil wie kann man etwas haben oder erreichen, was die innerste Natur ist und immer schon war. So verrückt sind wir. Also das will ich haben und nichts anderes will ich haben. Dieses Wunderbare, wovon die Magic Lab drin redet, will ich haben und auf immer und ewig und unveränderlich. Richtig? Gell? Ja. Dann aber kommt im selben Satz und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Sagt der Geist. Oder? Ihr dürft so einen Satz nicht so. Also gestern war natürlich Freitagabend und man ist müde und das ist auch gut und dann läuft das erstmal rein, das ist ganz wunderbar. Aber so ganz, wie soll ich sagen, wenn wer nur diesen einen Satz dem wirklich uns aufschließen, dann ist der gar nicht so leicht runterzuschlucken. Oder? Die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Also. Weil es ist der Inhalt des Geistes, den wir oft nicht haben wollen, da ablehnen. Wobei auch das nicht haben wollen ein Inhalt ist, natürlich. Aber sobald wir es so sehen können, ist es eh schon gut. Versteht ihr? Und sie sagt, wir kommen nicht drum rum. Es gibt nicht dieses Nirvana, wo sonst nichts mehr wäre. Es gibt kein Nichts. Also was es ganz bestimmt nicht gibt, ist nichts. Es gibt Raum und im Raum ist immer was drin. Und es gibt nicht das eine ohne das andere. Das ist die Untrennbarkeit. Und das ärgert das Ego. Und ich möchte schon gern, dass ihr diesen Ärger auch, es sei denn, ihr seid wirklich schon drüber, dann, wenn nicht, dann hätte ich gerne, dass ihr das auch tatsächlich empfindet, weil sonst schleichen wir uns da so drumrum. Versteht ihr, was ich meine? Also, die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Und dann, die klare Natur des Geistes hat keine Stützen, hat kein Objekt. Da hat sie von Tiloba abgeschrieben. Lass deinen Geist in seiner natürlichen Weite ruhen, ohne irgendetwas zu fabrizieren. Und das habe ich vorhin nochmal angesprochen, diese Qualität des Fabrizierens, wo wir die Weite nicht mehr wahrnehmen. Und das wäre jetzt zum Beispiel das Training, genau in der Situation und mit den Gefühlen, mit den durchaus natürlichen und adäquaten Gefühlen, die du hast, trotzdem festzustellen, ab welchem Punkt kannst du die Weite nicht mehr wahrnehmen und wo ist es nicht mehr der natürliche Inhalt, sondern kommt das Fabrizieren dazu, wo sich's dann verwurstelt und verdreht. Probierst du das aus? Super. Gelingt? Toll. Wenn das gelingt und du diese Situation benutzt dafür, dann hast du es bestmöglich verwendet und wandelst widrige Umstände in den Bodhipfad. Und er freut sich, der so gern. Beide.
Ja, was ich gerade merke, ist für mich, aber die Wichtigkeit in der Gleichzeitigkeit, dass da die Weite größer oder ich innerlich noch viel größer machen sollte als den Inhalt.
Du kannst die Weite nicht größer machen, weil sie ist einfach von Natur aus größer.
Okay.
Aber du kannst in deinem Leben ihr mehr Bedeutung geben und das meinst du, glaube ich.
Ja, diese Bedeutung, dass das zwar gleichzeitig da ist, das übe ich ja schon lange, aber die Bedeutung, dass das einfach viel größer ist. Das macht einen Unterschied mit mir innerlich. Ja. Nicht nur größer, viel größer.
Viel größer. Du erinnerst dich, dass das, woran sich die Moslems 5-mal am Tag erinnern. Gott ist größer. Nein, nein, ja. Allahu Akbar.
Das ist sehr beruhigend und da vergeht jegliche Panik, die sich bei mir einschleicht mit dieser 5G-Geschichte.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel.
Wobei natürlich du recht hast und so weiter, aber das ist nicht das Thema hier. Aber das Thema hier ist, Panik ist kontraproduktiv. macht nur eng.
Eben, dann geht die Weite verloren mit Panik.
Ja. Wenn die Panik weg ist, hast du dann noch Motivation? Zum Beispiel in dieser Angelegenheit.
Viel weniger.
Das ist schade.
Dann bin ich ganz beruhigt und dann habe ich schon die Tendenz, dann es sollen die anderen machen.
Dann wird wohl die Panik noch ein bisschen bleiben müssen. Bis du eine andere Quelle der Motivation gefunden hast.
Gib mir Beispiele von anderen Quellen der Motivation.
Wahrheit?
Schönheit.
Schönheit, Lebendigkeit, Mitgefühl, an manchen Stellen auch sowas wie also Neugier, Freude,
Empörung hilft auch.
Empörung, ja, gibt Gas, aber ist nicht wirklich eine Motivation. Ist ein Beschleuniger.
Ja, weil Schönheit, Mitgefühl, Wahrheit, das sind alles so wunderschöne Qualitäten. Wenn ich mich auf die konzentriere, vergeht mir jegliche Motivation, dass weil das so ausfüllend ist, das ist wie die weite Weite. Da finde ich alles wieder schön. Selbst 5G hat seine eigene Schönheit.
Das ist ein bisschen ja.
Also ich verstehe das so mit der Schönheit, dass natürlich die Schönheit, wenn du sagst, 5G hat eine Schönheit, dann beruht die Schönheit darin, dass sie motiviert. Also wie der Atompilz ist das ein wunderschönes Mandala. Aber die Schönheit beruht ja darin, dass sie uns bewusst macht, was dahinter ist. So habe ich das mit der Schönheit gemeint.
Na, ein Film. Punkten ist Schönheit auch wirklich eine Motivation. Wir lieben die Schönheit und wir wollen was schön machen. Und dann tun wir was zur Verschönerung. Übrigens auch etwas, was Osho sehr wichtig war. Der hat immer gesagt, wir sollen jeden Platz, an den wir kommen, möglichst schöner hinterlassen, als wir ihn vorgefunden haben. Und das ist tatsächlich eine Motivation, die dann ja auch Aktion erfordert. Das ist nichts, wo man sich hinsetzt und sagt, oh ja, schön. Ich bin da noch nicht. Du hast gemerkt, ich habe die Stirn gerunzelt und finde es ein bisschen. Erstens nehme ich es dir nicht ganz ab. Warum hast du heute Morgen meine Bluse gebügelt? Was war deine Motivation? Nimm halt mal ganz praktisch. War ja nicht Panik.
Ich
Ja, weil sie schöner ist gebügelt und weil ich gern mag, wenn du schön ausschaust.
Ja, schau, genau das meine ich. So einfach ist es mit Motivation. Warum hast du heute ein Frühstück auf den Tisch gestellt?
Und schön gedeckt.
Und schön gedeckt. Und warum hast du
ja,
Blümchen zu uns ins Zimmer gestellt?
Weil ich Schönheitshorn sehr gern mag. Ja, stimmt schon, ist schon eine Motivation.
Na also.
Aber so die großen Sachen, also zum Beispiel mich da einsetzen für 5G und jetzt habe ich initiiert, dass in Kaltern eine Unterschriftenaktion gestartet wird, weil ja jede Gemeinde scheint sich dafür oder dagegen entscheiden kann oder vielleicht kann man es ein bisschen hinauszögern. Ja, aber wenn diese andere Seite in der Gleichzeitigkeit ganz viel Raum einnimmt, dann ist mir das wirklich auch wieder egal. Oder ist halt große Gelassenheit da und dann so ein Gleichmut.
Gelassenheit und Gleichmut ist was anderes wie egal. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Das sind zwei Paar Stiefel und das ist unbedingt voneinander zu unterscheiden.
Ja, aber dann wird es ganz friedlich in mir und dann kann ich es auch wieder geschehen lassen.
Ich wünsche mir, dass du eine friedliche Kriegerin bist. Dass du aktiv bist an den Stellen, wo du es wichtig findest fürs Ganze, ohne in Panik zu geraten. Und wenn du sagst, das schließt sich bisher aus für dich bei solchen Sachen, dann bedeutet das einfach, da ist noch zu üben. Ganz simpel. Da ist was noch nicht zusammengekommen irgendwie und da ist eine Abspaltung. Genau an dem Punkt ist die Ungetrenntheit nicht verwirklicht. Verstehst du? Das täte ich mir sehr wünschen. Und dass du den Segen der Motivation aus Freude, aus Schönheit, aber das hat man jetzt schon, das kennst du ja, aus Liebe, aus all dem erfährst und nicht bis an dein Lebensende die Panik brauchst, um in Bewegung zu kommen. Ja, wer bist denn du, dass, wenn du durch nichts anderes zu bewegen wärst, als durch Angst? Das wäre schrecklich.
Stimmt ja.
Eben, stimmt auch nicht. Also teilweise war es auch ein Chaos, was du gesagt hast. Du darfst vielleicht auch sagen, Stellen, die zu streichen sind. Du machst dann zwar dem Devaseto Arbeit und er muss dann gucken, wo er die Motivation hernimmt. Aber ich glaube schon, du darfst auch sowas sagen.
Na, es stimmt auch nicht ganz, aber die Tendenz habe ich schon.
Ich weiß, du hast eine Tendenz zur Trägheit. Ja. Ja. Eine gewisse Tendenz zur Trägheit haben wir natürlich alle. Aber ist es dir klarer geworden? Insgesamt.
Ich merke halt, dass ganz viele spirituelle Lehrer sagen dann, es geschieht eh, was geschehen soll, und die setzen sich dann, so viel ich mitbekomme, jetzt nicht wirklich.
Das ist mir ziemlich wurscht, was ziemlich viele spirituelle Lehrer sagen.
Na, das ist dann, das beschäftigt mich im Sinn von, ist das jetzt zu tun oder nicht zu tun, wenn jetzt der, der ziemlich viele sozusagen sich an Stellen, wo man sich einsetzen könnte, zurückziehen. So kommt es mir vor. Ich meine, ja, so kommt es mir vor, vielleicht eher.
Du, ich beschäftige mich da nicht so sehr damit, da würde ich ja wahnsinnig werden. Mit den ziemlich vielen. Und diese Argumentation ist auch nicht logisch.
Ich verstehe, was du meinst.
Weil, wenn alles so geschieht, wie es geschehen soll, dann ist da inklusiv der Mensch mit seiner Möglichkeit, aktiv zu sein und mit seiner Möglichkeit zur Entscheidung. Auch das ist dann innerhalb dessen, was in der Natur vorgesehen ist. Und das ist dann wieder unser Job. Da kommst du nicht raus. So. Also sei aktiv, vor allem wenn du ja den Trieb hast dazu. Aber möglichst ohne Panik. Und diese, wie soll ich sagen, das ist ja schon ein bisschen ein roter Faden, der sich auch durchzieht, an verschiedenen Punkten immer wieder deines Lebens, was alles passieren könnte und was alles schrecklich sein könnte und so. Ich hätte jetzt da gerade auch ein Beispiel, das ich aber jetzt nicht ausführe, können wir nachher. Mit dem du üben kannst. Kein Grund für Panik.
Das Beispiel weiß ich, welches du meinst. Und es ist eben, die Weite ist viel größer ja. Und nachher bin ich auch schon wieder beruhigt.
Genau.
Aber genau, wenn ich mich dann für Dinge einsetzen aber das switcht so extrem bei mir. Und da werde ich üben.
Da, genau, und da wäre jetzt dein Übungsfeld für die Ungetrenntheit. Weil das Switchen bedeutet ja, es ist ein Pendel, das immer von positiv zu negativ und zurückgeht. Ungetrenntheit ist kein Pendel. Also Beispiel, du hast erzählt, da gab es irgendeine Baustelle und da wurde ein Asbestdach abgebaut und du hast beobachtet, dass die Arbeiter ohne Schutzanzüge, sogar ohne Mundschutz und es so Zeug einfach auf die Straße geschmissen haben und du hast die Polizei geholt. Finde ich richtig klasse. Und dann ist auch was passiert. So, und das ist alles möglich, ohne das Bewusstsein der Bewusstheit zu verlieren. Punkt. Ja. Aber was ja jetzt passiert, ist genau das, was ich wollte und was ich auch provoziert habe, nämlich Magic Lab drin sagt, Die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf. Die habe ich gesagt, nicht so leicht runterschlucken. Und jetzt kommen ja auch Dinge, wo es eben nicht so leicht runter geht. Und es ist wichtig, dass wir uns dieser Punkte bewusst sind, wo es uns nicht selbstverständlich ist. Weil nur dann können wir ja da was umwandeln. Klar. Ich habe irgendjemand wollte was sagen. Punyata, glaube ich. Sag's trotzdem.
Nein, das Engagement entsteht ja auch aus Liebe, oder? Richtig. Aus, ja, das wollte ich sagen. Ja. Das war für mich wahrscheinlich ein Grund, oder der naheliegendste. Ja.
Kann auch für jeden ein bisschen anders, die Motiven, Schönheit, Liebe, Freude, viele Möglichkeiten der Motivation. Muss nicht bei jedem gleich sein. Ananda? Und nicht zu jeder Zeit dieselbe sein.
Jetzt frage ich mal ganz, irgendwie habe ich das nicht ganz.
Okay.
Weil das, die klare Natur des Geistes ist natürlich, okay. Aber dann irgendwie, wenn du sprichst von der die Weite, irgendwie schnalle ich das nicht da. Ob ich das richtig, ganz ehrlich, irgendwie, nehme ich die Weite überhaupt wahr, frage ich mich jetzt.
Also dann nochmal zurück zu dem Gedicht von Padmasambhava, worüber ich sehr froh bin, dass wir das ja schon seit bald 20 Jahren, das läuft wie ein roter Faden immer durch, im unendlichen Mandala des Raumes, haben alle Phänomene leicht Platz, sie haben leicht Platz und da ist immer noch Weite. Ist dir das erfahrbar?
Ja, wenn ich nicht weiß, ob das so ist, wie ich das meine.
Nee, mach einfach.
Einfach, okay. Ein Beispiel oder so. Na, wie soll ich sagen? Die Weite ist, wenn eine Situation ist, wo ein Gefühl aufkommt, und ich habe dieses Gefühl und mir ist dieses Gefühl ja dann bewusst, dann bemerke ich, ja, dieses Gefühl ist hier. Dann verstehe ich schon, dann soll ich nicht noch was reinbringen, nicht noch was dazufügen, sondern bei diesem Gefühl, dieses Gefühl findet statt. Ja, okay. Und dann die Weite.
Zugleich die Weite.
Ja, aber ich frage jetzt ganz, die Weite, was Weite, wie?
Okay, vielleicht ist das, weißt du, vielleicht ist es das falsche Wort für dich. Okay. Man kann ja verschiedene Worte benutzen und es werden verschiedene Worte benutzt, um darauf hinzuweisen. Wir sind aber hier in dem Bereich, wo alle und auch Magic sagen, es kann nicht erklärt werden. Ja? Aber es ist folgendermaßen. Und das ist wichtig immer. Es kann nicht wirklich erklärt werden. Jedes Wort, das wir benutzen, wird so sorgfältig wie möglich gewählt, um darauf hinzuweisen. Auch das Wort Weite oder offen. Wie geht's dir mit offen?
Ich glaube, das Wort Weite ist für mich nicht
Ja.
Genau. Weil da mache ich mir ein Bild und das ist dann nichts.
Ja, dann ist es einfach das Falsche der möglichen Worte für dein momentanes System. Mhm. Offen, klar,
klar,
größer, größer ist schon wieder schwierig.
Nein, jetzt, ich denke, doch.
Also, wenn ich jetzt das Wort weit verwende im weiteren Verlauf des Wochenendes, tust du das Wort schwärzen für dich. Das resoniert einfach nicht bei dir.
Ja, dann ist es also schon so, dass ich, ja, das ist mir schon bewusst, dass mir es bewusst ist. Ja.
Das ist jetzt gerade Fabrikation.
Ja?
Ja. Das ist eine Drehung zu viel.
Okay.
Das heißt, fahr ein Stück zurück. Innen. Da ist der Atem. Da ist dein Atem und da ist der Atem des Universums. Da sind all die Bilder in unserem Kopf, Erinnerungen, Visionen, Wahrnehmungen des Jetzt. Und da sind alle damit verbundenen Gefühle möglich, jederzeit abrufbar. Ist ja auch interessant, wie in einer Jukebox. Alles da. Und da ist Bewusstheit. Und mir geht's so, wenn ich dann, okay, da ist all die Inhalte und die Bewusstheit, das Bewusstsein, das Gewahrsein. Und in dem Moment, wo, Gewahrsein, dann fängt irgendwas in mir, was ich nicht näher beschreiben kann, an zu hüpfen und sagt, hippie, hippie, Emma ho, oh. Oder ein großes,
Wir waren ja so mit dem Herzsutra.
Ja, das,
Ich denke, statt weiter.
Das A ist wunderbar. Wir haben mit dem A jetzt sehr viel geübt im Osterretreat in Germarode und auch in der Bettenburg. Und es ist wunderbar. Das A und alles, was da drinnen ist, die Einheit von Klang und Stille. Die Kreativität, die genau da die erleuchtete Aktivität auch. Also die nicht die Motivation der Panik oder der Gier oder sowas braucht. Alles in dem der Klang. Und natürlich das ganze Herz-Sutra in einer Silbe. Magst du das Bist du im Weihnachtsretreat?
Ich weiß es noch nicht genau. Könnte es sein, ja.
Sind so Reihe Südtiroler, die, wo gut wäre, wenn sie da wären. Weil wir haben jetzt insgesamt in der Sangha letzten Sommer Hung, Weihnachten Hung, Ostern Germerode Bettenburg, jetzt im Sommer immer noch ein bisschen und dann Om. Und ich hoffe, Weihnachten dahin zu kommen, dass wir Hung zusammensetzen können. Und spätestens da wäre doch gut, wenn ihr da seid. Weil es ein ganzer Zyklus. Wenn, und ich würde dir empfehlen, Ananda, bis dahin, ein bisschen mit dem auch zu üben. Ich werde es dir aufmalen und den Buchstaben. Wir haben mit den ganzen Silben geübt, in unterschiedlicher Art. Aber auch jedes Mal immer mit wirklich den Buchstaben zu malen. Wir haben tausende von DIN A4 Blättern vollgemalt mit Hungs und As und Oms inzwischen. Wo sind eigentlich die Oms geblieben? Die wollte man ja der Purna geben. Die Oms aus der Bettenburg? Alles da. Die muss ich im Oktober der Purna geben. Was sind die A? Aus Germerode. Zeig mal. Alle unsere A. Vielleicht kann man da Ananda ein so ein Blatt leihen. Da kannst du nämlich abschreiben. Ach, was Echtes ist immer besser. Und dann kannst du und so den Buchstaben, das ist halt der tibetische Buchstabe, der auch sehr schön ist. Und dazu den Klang. Und dann kannst du, ja, und jedes dieser dieser Silben weist auf eigene Art auf das Letztendliche hin. Das Hung mehr auf die Klarheit, die Unzerstörbarkeit, das auf den unendlichen Klang und die Weite, was ja nicht so deins ist, ja, und so weiter. Und es ist hilfreich, wirklich das hilft dir, dass du nicht alles mit dem Intellekt machen musst, was gar nicht geht, sondern andere Kanäle benutzt, dich der Untrennbarkeit zu vergewissern auch. Gut. Das A. Danke für das A. Achala. Ich habe euch dann auch in Germarudi habe ich dann gesagt, ich habe ja immer schon geguckt, wenn ich Namen gebe, suche ich meistens Namen mit möglichst viel A. Du hast zum Beispiel A, Namen, da. Ganz viel A. Und dann hat man aber die Situation, jemand kam dann und hat gesagt, in meinem Namen ist überhaupt kein A. Ha? Nee, ja, das, da kann ich nichts dafür. Das war auch schon. So. Das A. Ist ein ganz wichtiger Buchstabe auch in unserer Kultur. Das A. Und damit geht alles an. Ach, da habe ich es ja nochmal. Mal schauen. Genau, da habe ich auch ein Gedicht dazu geschrieben im Retreat zum A. Willst du das hören? Wollt ihr das hören?
Ja.
Das A. Die reine Rede der Buddhas. Mühelos sich erhebend, natürlich. Mühelos verklingend, natürlich. Lebendig, zart, stark, wirksam und interagierend, vibrierend in Indras Netz, Löwengebrüll und Windsäuseln, jetzt, hier, immer, in der offenen Weite des Seins. Das auch. So, du schmunzelst. Also was ich jetzt versucht habe, den ganzen Vormittag immer wieder. Eigentlich habe ich permanent Inhalte des Geistes provoziert, weil sonst können wir nicht ausprobieren. Und das hat auch wunderbar geklappt. Und dann immer wieder darauf hingewiesen, hallo, ja, da ist Inhalt und da ist Bewusstheit. Wendet wieder den Geist auf den Geist selbst, und nicht so sehr auf den Inhalt. Für diese Wendung gibt es mindestens 108.000 mögliche Methoden. Aber man kann auch einfach nur so machen. Das wäre die einfachste. Oder A sagen. Ja?
Vielleicht kommt es auch daher, weil ich nicht so in deiner Lehre drin bin, aber ich finde, die Herausforderung ist doch die Ich-Bezogenheit. Also darunter verstehe ich, dass man alles, was man denkt, was man fühlt, alle Wahrnehmung, Körperwahrnehmung auf ein gedankliches Ich bezieht. Ja. Und ja, wie ist das mit der Weite? Also wenn ich jetzt fühle, ich fühle die Weite und das ist meine Weite, dann hat das doch quasi gar keinen Sinn. Also
nein, meine Weite gibt's nicht.
Ja, aber diese Ich-Bezogenheit empfinde ich auch wie eine Naturgewalt, die quasi da ist oder vielleicht auch mal nicht da ist, aber wo ich im Grunde überhaupt nichts dran machen kann.
Ja, schau, diese Ich-Bezogenheit, also die Fehlidentifikation, ist ein großer Irrtum und spaltet ab, weil wir empfinden Ich dann als getrennt vom Rest und damit fangen die Probleme an. Und es ist nicht richtig. Wenn die Amemma aber dann sagt, ah, die Ich-Bezogenheit, das ist das Problem und das muss weg, dann haben wir ein Problem aufs Problem gesetzt. Weil dann muss ich versuchen, die Ich-Bezogenheit wegzukriegen. Und das geht nicht. Sondern dann passiert alles Mögliche. Es funktioniert nicht, deshalb empfindest du es als Naturgewalt. Deshalb wird hier ganz wunderbar anders vorgegangen, nämlich direkt zurückwenden auf das Große und da findest du diese Fehlidentifikation nicht. Die ist da einfach nicht da. Was es aber gibt, und das ist ja richtig, ist, also in der ja, Urgrundweite, das Große, ja, jetzt symbolisiert hier von diesem Stückstoff. Dieser Urgrund, das Letztendliche, ist ja nicht statisch, sondern lebendig, unendlich, ohne Anfang, aber es geschieht was, ohne Anfang, immer schon. Und dieses Geschehen bewirkt, dass sowas passiert. Es ist derselbe Urgrund und gleichzeitig ist es irgendwie doch zwei. Also du und ich. Divaseto, pia. Jetzt haben wir prinzipiell zwei Möglichkeiten. Wir können uns, und das ist das Wunderbare, das ist nämlich dann das Schöne und das, wo es hingeht, dass wir uns begegnen können tatsächlich. Und das braucht ja die zwei, ohne das Ungetrennte außer Acht zu lassen. Verstehst du? Und dann können wir zugleich wahrnehmen, das, was ganz offensichtlich unterschiedlich ist zwischen uns beiden. Eben mein Bart ist nicht ganz so üppig wie deiner. Zum Beispiel, das können wir ja nicht wegnivellieren. Das ist so. Ah, sagt diese Spitze in der Unendlichkeit, der Devaseto hat einen größeren Bart. Und Devaseto schaut mich an und sagt, oh, die Pia hat einen längeren Zopf. So, also wir nehmen unsere Unterschiedlichkeit wahr und können uns darin begegnen. Was für ein Segen. Wir können uns auch lieben und wir können all uns helfen und wir können all das. ohne zu vergessen, dass wir Urgrund nie verlassen haben. Weißt du? So. Also. Und wenn wir in dieser Freude, wenn es gelingt, in diese Freude zu tauchen, diese, was im Tiefen der Hölle ausleeren immer wieder kommt, die erstehe von neuem in der Weite grundloser Freude. Ha! Das ist eine wahnsinnige Freude. Dann, da taucht dann dieses Problem der Ich-Bezogenheit nicht auf. Und das ist einfach eleganter. Als, es ist eleganter, diese, den Irrtum der Ich-Bezogenheit aufzulösen wie eine Kokidentablette im Wasserglas. Wie geht es da drauf? Wer von euch benutzt Kokident? Wo kommt denn das jetzt her? So, ja, oder Aspirin-Tablette, die du blubbernd im Wasserglas auflöst und alles ist gut. Wenn du versuchst, diese Aspirin-Tablette zu zerschlagen und alles Mögliche dagegen sie zu kämpfen, ist wahnsinnig mühsam und funktioniert am Ende nicht. So, das ist der Grund. Das ist eigentlich Methode. Und ja, die Illusion der Getrenntheit und damit die Illusion der Ich-Haftigkeit ist der Anfang des Problems. Wobei eigentlich ganz am Anfang steht, das geschieht einfach und das hat keinen Anfang. Auch das Geschehen hat keinen Anfang. Und ich bin so froh, dass jetzt auch manche Wissenschaftler sagen, das mit dem Big Bang war doch nicht so. Also den gab es wohl, aber es gab doch was davor. Also es war einer von vielen Big Bangs. Oh, sehr gut. Also ein anfangsloses Geschehen her, aber im ersten Moment erschreckend. Wieso ist da auf einmal was? Komplex. Eben, wieso ist da auf einmal was anderes? Da ist dieser Moment des Vergessens von dem. Und dann, Gott. Und aus diesem Schreck raus passiert die der Krampf, ist eigentlich nur ein Krampf, der Krampf der Ich-Haftigkeit. Aber dieser Krampf ist tausende von Jahre alt und deshalb sehr stabil oft und nicht mehr nur wie ein Muskelkrampf wahrnehmbar, sondern scheint uns dann die Wirklichkeit zu sein, auch wenn es so nicht ist. Aber es ist so ein, wer bist nachher du? Wer bin nachher ich? Mag ich dich? Mag ich dich nicht? Wegmachen oder haben wollen. Die zwei Möglichkeiten in allen Varianten. Oder die dritte Möglichkeit, und ich bin für die dritte. Es ist ein tiefes, natürliches und wahrhaftiges Entspannen. Mit Betonung auf wahrhaftig, weil nicht unterdrückend, nicht irgendwas einfach weg, das gibt's nicht oder es ist sowieso alles gut oder so, sondern es ist so glasklar, diese Brillanz, die da dazugehört, ist unglaublich scharf, dass man auch schon wieder erschrecken kann. Aber nicht sollte. Kannst du was damit anfangen, was ich da sage?
Ja, das Spiel der Formen, die nur das eine sind, ne?
Ja, genau. Ja.
Aber es ist halt nicht immer bewusst.
Genau. Und es geht um die Wiederbewusstmachung. Genau.
Die passiert hier eher in der Art, dass so ein bisschen der Fokus verloren geht. Also, dass der Fokus mehr der gesamte Raum ist, in der wir passieren.
Richtig.
Und die Klarheit, dass natürlich die Wahrnehmung von hier ausgehen, die bleibt. Aber trotzdem verliert es dann sein Gewicht irgendwie, weil genau. Alles hier im Raum passiert.
Exakt. Im Raum, in dem Raum und in dem Raum des Geistes, den man Klarheit nennt.
Das war auch bei dem Mantra, ist mir das aufgefallen, was du vorgelesen hast, wenn der Geist und die Inhalte erscheinen. Das heißt, wenn keine Inhalte da ist, braucht auch kein Geist da zu sein, oder?
Moment mal, du meinst jetzt den Satz,
ja.
Die klare Natur des Geistes ist natürlich und tritt gemeinsam mit dem Inhalt auf.
Ja, also wenn sie nur gemeinsam auftreten, dann heißt es ja quasi, wenn kein Inhalt da ist, dann ist gar nichts da.
Nee, es ist genau umgekehrt. Geist war immer schon und wird immer sein. Und deshalb war auch immer schon Inhalt und wird immer Inhalt sein. Weil es ist dieses Aha, ist anfangslos.
Also, dass es eigentlich keine Lehre ist, das resoniert hier auch, weil ich habe mich auch mit Wilhelm Reich beschäftigt und dass selbst im Universum quasi Lebensenergie ist, Orgon oder so. Das sehe ich als Erfahrung an. Ja.
Da war immer die klare Natur des Geistes. Da war immer Inhalt und eigentlich ist das kein Problem. Die Verkrampfung ist dieses ein Problem draus zu machen. Es darf Inhalt sein. Kein. Stell dir vor, wenn das unser Wunsch wäre, ein ganz ehrlicher Wunsch wäre und ein durchdachter Wunsch, es möge da kein Inhalt sein, dann gibt es kein Mozart. Es gibt auch nicht die Erfindung des Internet. Es gibt kein Einstein. Es gibt kein Goethe. Es gibt kein Dante. Es gibt keinen Verdi. Kein Puccini, es gibt kein es gibt dann auch natürlich keine abstrusen Gedanken, aber es gibt keine Schrift von Osho, keine Schrift von Tsongkhapa Rinpoche, kein Video, gar nichts. Nee, das wollen wir nicht. Oder? Kein Michelangelo. Ist auch Inhalt des Geistes. Kein Bernini. Oh. Nee, das wollen wir nicht. Wenn man den Gedanken wirklich zu Ende denkt, oder diesen Wunsch, der manchmal auftaucht nach keinem Inhalt, wenn man es konsequent zu Ende denkt, merkt man, nee, das, nein, 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 das, das, nein, nein, das wollen wir gar nicht.
Ja, weil wir das andere oft nicht tragen können. Es gibt dann natürlich auch keinen Schmerz, keinen Tod und so weiter. Also manchmal wünscht man sich das natürlich.
Manchmal wünscht man sich das, ja. Okay. Aber der Preis wäre.
Na, eben, da, ist das ist. Aber das hat eine, also für mich hat das eine unglaubliche Dimension. Ne?
Ja. Ja, was bleibt uns dann? Wir können nur tatsächlich immer wieder unseren Fokus, also wir lassen den Inhalt und richten unsere Achtsamkeit auf Geist selbst, auf die Klarheit, die Offenheit, die Weite, die Anfangslosigkeit der Bewusstheit. Ach. Und da sagt er, zu diesem Satz wollt ihr eigentlich doch zumindest noch kommen, sagt die Magic, wenn der Geist den Geist betrachtet, verschwinden alle diskursiven Gedanken und Erleuchtung wird erreicht. Also, die Lupa, wenn der Geist den eigenen Geist betrachtet, finden alle Unterscheidungen. Und du gelangst zur Buddhaschaft. Ja. Diese Wendung zum Größeren. Also sozusagen zum. Die Wendung ist einfach, also wenn wir jetzt das nehmen, nicht als Pia Devasetu, sondern als, okay, all das Gewurle im Geist, all die vielen Gedanken, Gefühle und so weiter, das Wutsch, alles Mögliche ist da los. Und wenn der Geist den Geist betrachtet, bedeutet nicht, dass wir jetzt dieses ganze Gewurle auseinandernehmen, analysieren und so weiter. Das wäre eher Fabrikation, sondern bedeutet, die Substanz zu betrachten, die immer dieselbe ist. Ja? Egal, was für eine Art von Erscheinung da auftaucht, es bleibt dieses Himmelblau. Ist doch super, dass ich ausgerechnet Himmelblau habe. Geist selbst. Okay, weiter kommen wir jetzt nicht, auch aus Unterzuckergründen. Ihr seid heute Nachmittag da, gell? Dann können wir da weiter machen. Dann wünsche ich uns eine schöne Mittagspause. Mit Gelegenheit auszuprobieren. Bitte. Also wir machen nicht Pause vom Beobachten oder Pause vom Ding. Wir wechseln nur die Lokalität. Mahlzeit.